Ein Thema heute lautet Suche das Unerschütterliche. Was für verrückte Wochen, in denen wir doch leben. Letzte Woche hatte es in sich, aber wenn wir schon ein bisschen zurückdenken, Katastrophen in Amerika, wo Häuser zusammengeklappt sind wie Kartenhäuser, die Hurrikans, die Überflutung oder Überschwemmung oder Flutkatastrophe in Spanien, die ich dem Israel-Hass zuschreibe. Spanien ist da besonders gehässig auf Israel. Wenn wir dann die Wahlen in Amerika betrachten, die für viele eine Erschütterung war, besonders für die Demokraten, aber auch für viele hierzulande, für die Medien, für die Politiker. Wenn ich an die Geschehnisse in den letzten Tagen in unserer Regierung denke, wie erschüttert die Menschen waren über die Art und Weise, wie unser Kanzler aufgetreten ist, und was überhaupt geschehen ist, wie erschüttert ja, die ganze politische Landschaft war durch das wohl absehbare, aber dann doch so plötzliche Scheitern der Ampel. Ich erinnere an die Verkehrsregel, wenn die Ampel kaputt ist, gilt rechts vor links. Nur so, dass ihr wisst, wie ihr euch im Verkehr verhalten sollt. Ja, dann die Erschütterungen in der Autoindustrie. Wer hätte gedacht, dass die deutsche Autoindustrie mal ins Trudeln kommt? Dass China der deutschen Autoindustrie zum großen Konkurrenten wird. Vor 10, 15 Jahren hat man über die chinesischen Autos geschmunzelt. Und dann ganz zu schweigen von dem, was diese Tage in Amsterdam geschehen ist. Wer hätte gedacht, dass 2024 Juden tatsächlich gejagt werden in den Straßen einer europäischen Großstadt? Wer hätte das gedacht? Gestern ist ein Vater in New York, der seine zwei kleinen Kinder an der Hand hatte, ein Jude, knapp einer Entführung entkommen. Ein junger Mann, der vorbeiging, hat ein Kind gepackt. Zum Glück hat der Vater das festgehalten und so gelang es ihm nicht. Und so weiter und so fort. Ganz zu schweigen von vielleicht persönlichen Erschütterungen. Ich weiß nicht, ob ihr erschüttert wart über eine schlimme Diagnose, über den Tod eines lieben Angehörigen oder Freundes. Im Sommer starb eine gute Freundin von uns, 53 Jahre alt. Wir waren erschüttert. Wie erschüttert sind wir, wenn uns Menschen zutiefst enttäuschen, wenn Dinge geschehen, auf die wir gar nicht eingestellt waren, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Manchmal wird unser Glaube erschüttert. Manchmal werden unsere Beziehungen erschüttert. Sogar Gemeinden werden manchmal erschüttert. Wir leben in einer Welt der Erschütterungen. Wir leben in Zeiten der Erschütterungen. Letztlich sind es Zeiten, die Jesus vorausgesagt hat und die uns dann wiederum nicht verwundern sollten. Und darum geht es mir heute, ich denke, es ist aktueller denn je, über diesen Gedanken oder sich mit diesem Gedanken zu beschäftigen. Und das ist nicht nur ein Gedanke, es ist das Thema der Bibel. Suche das Unerschütterliche. Und diesem Thema habe ich einen Vers aus dem Hebräerbrief zugrunde gelegt, Hebräer 13, Vers 14, leicht zu merken, Hebräer 13, 14. Hebräer 13, 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Bleibend, stabil, fest ist das Gegenteil von erschüttert. Und in dieser Zeit, in dieser Welt, in der Gott uns zumutet, als Kinder Gottes zu leben, unter seiner Leitung, unter seinem Schutz, in seiner Kraft, unter seinem Segen, dürfen wir eben einem unerschütterlichen Gott angehören, uns auch immer wieder, wie wir es gesungen haben, in seine Hände legen, im Bewusstsein, dass er ein unerschütterlicher Gott ist, ein ewiger Gott, ein Gott, der sich nicht verändert, ein Gott, dessen Wort sich nicht verändert, ein Gott, der einfach die Stabilität in Person ist, der Fels der Zeiten, das war er übrigens im Glaubenszentrum in Mitte 90er Jahre der große Hit, vielleicht kennt ihr noch die CD, Fels der Zeiten hieß die. Ich denke, ich war sogar bei der Aufnahme dabei, bei einem Lobpreis, bei einer Lobpreiskonferenz. Fels der Zeiten. Gott wird immer wieder in Psalmen, im Alten Testament, letztlich natürlich in der ganzen Bibel als Felsen bezeichnet, gerade um zu zeigen, dass er der verlässliche, unerschütterliche, stabile, ewige Gott ist. Aber dann dürfen wir einem ewigen, unerschütterlichen Reich angehören, dem Reich dieses unerschütterlichen Gottes. Und wir dürfen es bauen helfen, in der einen oder anderen Weise. Und wir wissen, dass Gott das auch heute tut, weltweit. Aber genauso dürfen wir auch der Vollendung dieses Reiches im Himmel entgegenfiebern, darauf ausgerichtet sein, es herbeisehnen, dass dieses Reich dann offensichtlich für die ganze Welt, für alle Ewigkeit stabilisiert und etabliert wird. Und es gilt, je länger, je mehr, gerade angesichts der Dinge, die wir erleben, angesichts der Dinge, die ich auch aufgezählt habe, und ich habe ja nur einige oder die wesentlichen versucht zu nennen, gerade angesichts dieser Dinge müssen wir, dürfen wir, sollen wir, je länger, je mehr den Blick auf das Unerschütterliche haben. Ja, es sogar suchen. Suche das Unerschütterliche. Hier in diesem kurzen Vers haben wir drei wesentliche Dinge, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Es gibt also bleibende und nicht bleibende Dinge. Es gibt erschütterliche und unerschütterliche Dinge. Es gibt labile und stabile Dinge. Es gibt wackelige Dinge und feste Dinge. Es gibt eine bleibende und eine vergehende Stadt, wie wir hier lesen. Und mit Stadt ist jetzt nicht unbedingt eine Stadt im wahrsten Sinne gemeint. Der Schreiber des Hebräerbriefes benutzt jetzt dieses Wort, diesen Ausdruck, um eigentlich diese Welt zu nennen, zu meinen. Aber überhaupt unser Leben vielleicht im Umfeld, in dem wir leben. Es gibt also bleibende und nicht bleibende Dinge, und der Unterschied ist größer, als wir uns das überhaupt vorstellen, und darum, gerade in einer Zeit wie dieser, gilt es, diesen Unterschied zu erkennen. Wirklich, wir als Kinder Gottes dürfen diese Dinge nicht irgendwie verschwommen sehen oder schon gar nicht uns für die vergänglichen Dinge mehr interessieren als für die unvergänglichen. Wir brauchen Gottes Sicht, wir brauchen Gottes Blick. Jesus sagt, dass wenn wir diese Dinge sehen, wahrnehmen, sollen wir unsere Häupter erheben, sollen wir unseren Blick erheben. Es gilt, je länger, je mehr, sage ich noch einmal, diese absolut konträren Dinge, die bleibenden und die ewigen, voneinander zu unterscheiden und unseren Blick und unsere Konzentration auf die unvergänglichen Dinge zu haben. Unsere Stadt, unser Dorf, wir wohnen auf dem Dorf, unser Haus, unsere Umgebung gehört nicht zu den bleibenden Dingen. Das müssen wir anscheinend auch als Christen immer wieder neu hören. Alles Materielle, sagt die Bibel, wird sich auflösen und in Rauch aufgehen. Und alles Ungöttliche wird genauso in Rauch aufgehen. Im 2. Petrusbrief heißt es in Kapitel 3, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen. Es wird der Tag des Herrn kommen. Das ist Tatsache. Das steht fest, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Wo immer du hier eine bleibende Stadt suchst, du wirst sie nicht finden, weil es keine gibt. Die einzige bleibende, ewige Institution auf dieser Welt ist die Gemeinde von Jesus Christus. Nichts und rein gar nichts anderes wird der Erschütterung und dem Feuer, dem Rauch, der Vergänglichkeit standhalten. Und dann gibt es eine zukünftige Stadt, unsere Stadt, die Stadt Gottes. Sie ist bleibend und auch wirklich gar nichts kann sie erschüttern, sagte ich schon. Wir suchen die zukünftige und unterschwellig ist ganz klar damit gemeint, dass das die ewige ist. Wir suchen die zukünftige. Und es ist interessant, dass der Schreiber des Hebräerbriefes hier noch nicht mal sagt, Leute, und bemüht euch, die zukünftige zu suchen, sondern er geht selbstverständlich davon aus, dass wir als Christen das tun. Wir suchen die zukünftige. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir uns gerade angesichts der Dinge, die wir erleben, das mehr und mehr fokussieren. Das Suchen ist selbstverständlich und trotzdem stellen wir uns die Frage, was hängt damit zusammen? Es wäre jetzt dumm, nicht das Ewige zu suchen, nicht das Bleibende zu suchen. Es wäre töricht, nicht das zu suchen, was wirklich Bestand hat, worauf es wirklich letztlich ankommt. Und das ist jetzt nicht nur unser neuer Wohnort im Himmel, unser ewiger Wohnort im Himmel, sondern überhaupt das, was Gott ausmacht, was sein Reich ausmacht, was das Ewige ausmacht. Im Kolosserbrief ermahnt Paulus im gleichen Ton, in dem gleichen Kontext, im gleichen Gedankengang, in Kapitel 3, Vers 1, sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ermahnt nun Paulus. Und ich frage uns, tun wir das wirklich? Wie intensiv tun wir das? Was für einen Platz hat dieser Gedanke in unserem Herzen? Wir leben ja in einer Zeit, in einer Welt, wo Prioritäten gesetzt werden. Und Menschen setzen falsche Prioritäten, Menschen setzen vielleicht gute Prioritäten. Und der sich mit Gott, der mit Gott unterwegs ist, setzt die beste Priorität, die es nur gibt, nämlich Gott und sein Reich. Aber wir müssen es lernen, je länger, je mehr, die richtigen Prioritäten zu setzen. Die biblischen Hinweise, die wir sehr klar auch für diese Zeit bekommen und die auch herausfordernd sind, verstärkt zu beachten, weil sich für uns wirklich die Frage stellt, wie wir in dieser Zeit, in dieser Welt der Veränderungen und der Erschütterungen standhalten können, festbleiben können. Wie eine Fichte oder eine Tanne, wenn sie vom Sturm hin und her bewegt wird, kommt sie doch immer wieder, meistens sagen wir mal, oder auch sonst ein Baum, in seine Ursprungsstellung zurück. Ich wünsche uns sehr, dass wir nicht umknicken in dieser Zeit, sondern in unsere Ursprungsstellung zurückkommen, die Stellung in Gott verwurzelt zu sein, in seinem Wort verwurzelt zu sein, in der Beziehung zu ihm verwurzelt zu sein. Darum finde ich diesen Gedanken so sehr wichtig. Ich möchte uns auf drei Dinge hinweisen diesbezüglich. Es geht letztlich um das große Thema, wie suche ich das Unerschütterliche? Wie konzentriere ich mich auf das Unerschütterliche? Wie kann ich dazu beitragen, dass das mehr und mehr bei mir Priorität bekommt? Als erstes geht es mir um die Frage, wie geht es meinem Herzen? Denn das ist in so einer Zeit am meisten gefährdet, überhaupt in dieser fremden Welt, in der wir leben, fremd im Blick auf die Werte des Reiches Gottes, auf die Maßstäbe des Reiches Gottes. Letztlich sagt ja die Bibel, dass wir hier Fremdlinge sind, dass wir hier Botschafter in einer fremden Welt sind. Und wenn Gott uns das zumutet und sogar zutraut, dann gibt er uns die Ausrüstung dazu, aber eine Ausrüstungsmöglichkeit ist sein Wort. Wir müssen sein Wort beachten. Und in seinem Wort steht zum Beispiel schon in den Sprüchen in Kapitel 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz. In einer Zeit wie dieser kann unser Herz gefährdet werden. Es kann sich erstens einmal fürchten, weil es nicht stabil ist im Wort, weil es nicht stabil ist in Gott. Es kann sich Sorgen machen. Es kann sich ablenken lassen. Es kann sich viel zu viel mit den Dingen dieser Welt beschäftigen und viel zu wenig mit den Dingen des Reiches Gottes. Es kann das Falsche suchen oder ihm nachtrachten. In Johannes 14 spricht Jesus zweimal unser Herz an. Johannes 14, Vers 1, da heißt es, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das hätte gestern in der Zeitung stehen können oder im Internet oder in 19 Uhr Nachrichten kommen können. Wie toll wäre das doch, wenn der Moderator in der Tagesschau, nachdem er eine ganze Menge schlechter Nachrichten, es gibt anscheinend nur noch schlechte, keine Ahnung, aufführt, wenn er dann sagen würde, aber Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Leute, seid zuversichtlich, Leute, seid getrost, unser Gott ist auf unserer Seite, wir lassen uns nicht kleinkriegen. Wie toll wäre das. Im tausendjährigen Reich wird das wahrscheinlich dann so sein. Wenn die Nachrichten kommen, werden wir zunächst einmal auf das Wesentliche hingewiesen. Wenn Jesus regiert, dann wird Jesus wohl auch die Medien regieren. Nein, das habe ich jetzt nicht in meinem Konzept. In Vers 27 heißt es, euer Herz, im gleichen Kapitel sagt es Jesus noch einmal, er spricht zu seinen Jüngern, euer Herz errege sich nicht und verzage nicht. Euer Herz errege sich nicht, es rege sich nicht auf, es sei nicht erschüttert, es sei nicht überrascht, es sei schon gar nicht geängstigt und es verzage nicht. Wenn Menschen in dieser Welt verzagen und wir merken, unter Jugendlichen versucht sich so eine Tendenz Bahn zu brechen, gerade in unserem Land, angesichts der Parteien, die unser Land regieren, noch, dass die Jugendlichen leider viel zu wenig Hoffnung haben. Woher sollten sie sie auch haben, wenn sie sie nicht im Wort Gottes schöpfen? Johannes 16, Vers 33, auch ein Wort von Jesus. In der Welt habt ihr Bedrängnis oder Trübsal oder eine Übersetzung sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und da stellt Jesus eben diese beiden Dinge einander gegenüber. Ihr lebt in einer Welt der Bedrängnis, der Trübsal, der Angst. Und das wird zunehmen. Das ist die schlechte Nachricht, die ich euch heute geben muss. Es wird nicht besser, weil die Bibel das sagt. Aber seid getrost. Aber seid getrost. Dieses Aber des Glaubens. Aber, und das dürfen wir als Christen und müssen es immer mehr, Tag für Tag mehr, innerlich, vielleicht auch mit lauter Stimme oder wo auch immer ausrufen. Die Dinge sind so und so, die Dinge werden erschüttert, das Chaos wird zunehmen, aber wir haben einen Gott, aber wir haben ein ewiges Wort, aber wir gehören zu einem unerschütterlichen Reich, aber wir haben eine lebendige Hoffnung, aber für uns kommt das Schönste noch. Meine Frau hat es begriffen. Halleluja. Wie kann es anders sein? Also erstens einmal, wie geht es unserem Herzen? Mehr als alles andere behüte dein Herz. Achte, wo dein Herz schlägt. Nicht nur hier so halb links, sondern bei welchen Dingen dein Herz schlägt. Welche Dinge dein Herz begehrt. Welche Dinge in deinem Herzen Priorität haben und ob dein Herz vielleicht von Dingen, wo es sich nicht lohnt, davon eingeschüchtert zu werden, ob dein Herz davon eingeschüchtert wird. Gott bewahre. Zweitens, bei alledem haben wir einen Auftrag. Und ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, Reich Gottes zu bauen. Mit Mut, mit Weisheit, mit Hoffnung, mit göttlicher Inspiration, den Menschen das Evangelium der Rettung zu verkündigen. Den Menschen weiter zu sagen, dass es einen unerschütterlichen Gott gibt. Und mehr als je zuvor brauchen die Menschen unserer Zeit Orientierung, Halt, Zuversicht. Menschen, die das auch ausleben, an denen sie sehen, es gibt ein anderes Leben, es gibt ein Leben der Hoffnung, es gibt ein Leben der Zuversicht, es gibt ein Leben verwurzelt in Gott. Und Gott sei Dank beginnen Menschen in unserer Zeit doch nach dem zu fragen, beginnen offen zu sein, gerade unter den jungen Leuten merke ich, für das, was wesentlich ist. Selbst die jungen Leute in den Gemeinden, ich habe diese Tage, oder wir haben ein Interview gehört von drei Pastoren, ich denke, alle drei waren Pastoren, die darüber gesprochen haben, was für Veränderungen es auch in der Gemeinde gibt. Dass die jungen Leute, gerade die jungen Leute, jetzt gar nicht mehr so sehr auf Show ausgerichtet sind und auf Perfektion im Gottesdienst, mit dem perfekten Lobpreisteam, mit Nebelmaschine, mit Blitz und Donner nicht, aber blaue und rote Lichter und schwarzem Vorhang und Bühnenshow. Nein, sie beginnen das nicht mehr zu wert zu achten, weil sie erkennen, es muss mehr geben. Und sie beginnen sich nach Gebetstreffen zu sehnen. Sie beginnen sich danach zu sehnen, das Wort Gottes zu studieren. Sie suchen Gemeinschaft. Sie suchen die Wirkungen des Heiligen Geistes. Sie sagen, Predigten über den Heiligen Geist sind völlig okay und wir hören sie gerne, aber wir möchten es erleben. Ich war so glücklich, das zu hören. Es hat mich echt überrascht, nicht erschüttert, sondern erfreut, was es für Tendenzen jetzt in Gemeinden gibt. Wir haben einen Auftrag, wir gehören zu einem Reich. Wir sollten Menschen sein und normalerweise sind wir Menschen, die Rechenschaft ablegen über die Hoffnung, die in ihnen ist. 1. Petrus 3, Vers 15. Wir sollen Hoffnung und Frieden ausstrahlen, sodass Menschen fragend werden. Wir sind eben Botschafter an Christi Stadt. Wir repräsentieren Gott und sein Reich in einer dunklen, chaotischen Welt. Wir sind Kinder des Lichts, wie uns Paulus nennt. Licht und Salz muss je länger, je mehr seine Wirkung zeigen in einer Welt wie dieser. Wir sollten unsere Zeit auch aktiv gestalten mit den Möglichkeiten, die wir haben. Verantwortung übernehmen. Ich habe auch gerade diese Tage gehört, wie wichtig es ist, dass Christen auch in der Politik Verantwortung nehmen, in allen Bereichen unserer Wirtschaft oder unserer Gesellschaft überhaupt, dort, wo es darum geht, Positionen einzunehmen, wo man Einfluss haben kann. Und dann für diese Welt und ihre Verantwortlichen zu beten. Dazu ruft uns die Bibel auf. Und drittens, wir sind Menschen, die mit Weitblick leben. Mit Weitblick, ohne mit dem Kopf in den Wolken zu sein. Eben mit beiden Füßen auf der Erde. Also wir sind nicht Menschen, die komisch abgehoben sind. Nein, wir sollten Menschen sein, die richtig mitten in der Gesellschaft als freundliche, als zugängliche, als Menschen leben, die wissen, wem sie vertrauen, die nicht einer Religion nachgehen, sondern die einen Gott auf ihrer Seite haben, der real ist und der wirksam ist. Das heißt trachten, suchen, höchstes Interesse haben, Prioritäten setzen. Wir sind Menschen mit Weitblick. Wir sind Menschen, die auf den Horizont schauen. Ja, ich weiß, das habe ich schon öfter hier gesagt. Aber die Bibel sagt das. Es heißt daran zu denken, an die, wie es auch Andreas im Gebet formuliert hat, an die Zeit, die für uns kommen wird. Sich mehr und mehr damit zu beschäftigen. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie es dort sein wird. Aber mit menschlichen Worten ist das sowieso nicht zu beschreiben. Aber auf jeden Fall müssen wir wissen, welches unser Ziel ist. Das Endziel unseres Glaubens. Ja, auch diesen Ausdruck habt ihr hier schon öfter gehört. Jeder, der irgendein festes Ziel hat, der beschäftigt sich prioritär damit. Der strebt diesem Ziel nach. Vielen Dank, Pascal. Dankeschön. Wir leben in einer Zeit, wo wir zielstrebig gucken müssen, denken müssen, beten müssen, leben müssen, reden müssen. Zielstrebig. Was ist dein Ziel? Darf ich dich mal fragen? Was ist dein Ziel? Ist das Endziel deines Glaubens wirklich das, was Gott uns versprochen hat? Wirklich der Himmel? Ja, sehr schön. Ein ganz zögerliches Ja. Wir suchen die zukünftige Stadt. Diese Blickrichtung dürfen wir uns nicht nehmen lassen, dürfen uns nicht ablenken lassen. Hier heißt es, ich lese diesen Vers noch einmal, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und dieses Thema ist jetzt so groß, das könnte man noch weiter ausmalen. Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, die nicht gefährdet sind, von Motten und Rost angegriffen zu werden. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, sondern im Himmel. Johannes ruft uns auf in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 14, habt nicht lieb die Welt, denn die Welt vergeht mit ihrer Lust. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Habt nicht lieb die Welt, fokussiert euch nicht auf diese Welt. Ich möchte zum Abschluss auf drei Persönlichkeiten oder eigentlich auf, ja, werdet ihr dann sehen, Hinweisen aus dem Alten Testament, die uns diesbezüglich ein großes Vorbild sind, die mich richtig herausfordern, weil sie schon damals in Erwartung des Himmels lebten. Und darum sollten sie uns wirklich ein Vorbild sein. Die erste Persönlichkeit ist Hiob. Wir merken bei Hiob, wir denken an Hiob immer im Zusammenhang mit großem Leid, mit großer Prüfung. Und Gott sei Dank hat er sie bestanden. Aber er hat sie vielleicht gerade darum bestanden, weil Hiob ein Mann war, der sich sehr intensiv mit dem Ziel beschäftigt hat. Der diese Blickrichtung hatte, der das gesucht hat, was droben ist, der die bleibende Stadt gesucht hat. Und dieser Hiob war gewiss kein weltfremder, komischer Einsiedler, der eben mit dem Kopf in Wolken gelebt hat. Nein, er war ein reicher Mann mitten in seiner Gesellschaft, ein angesehener Mann, ein Mann, der auch entsprechend göttlich gelebt hat. Gott lobt ihn. Er stand mitten im Leben. Und dieser Hiob schreibt in Hiob 19, Vers 25 bis 27, bitte achtet auf diese Verse. Das ist mit einer meiner Lieblingsstellen von den 793, die ich habe. Ich bin so bewegt, jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese. Da sagt Hiob, dieser geplagte Mann für die bestimmte Zeit, wo Gott ihm das auch zugemutet hat: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleische los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, Entschuldigung, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Wow! Ich würde fast empfehlen, dass wir uns diese Stelle ausdrucken und auf den Kühlschrank kleben. Oder wohin auch immer. Hier ist jemand, der sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es, dass der, an den ich glaube, lebt und leben wird. Und dann diese Sache mit dem Staub. Dieser Hiob hat geglaubt, dass einmal hier nur noch Staub zurückbleiben wird. Und dieser Erlöser wird sich über den Staub erheben. Wow! Wie großartig ist das doch, einem Gott zu gehören, an einem Gott zu glauben, in einem Gott zu verwurzelt zu sein, der sich am Ende über den Staub erheben wird, als Triumphator, als Sieger. Und dann spricht er von seinem Körper wie von einer Hülle. Andere Stellen sagen, wir leben in einem Zelt, das vergänglich ist. Und ich werde einmal von meinem Fleisch los sein. Diese Hülle werde ich einmal ablegen und Gott schauen. Und ich werde ihn mir anschauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Man kennt sich. Wir kennen uns, Gott und ich. Meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz. Hiob vor tausenden von Jahren hat das geglaubt, hat das proklamiert, hat das gebetet, hatte das zur Substanz seines Lebens gemacht. Danach sehnt sich mein Herz. Kannst du das sagen? Hiob hatte keine Bibel wie wir. Hiob hatte keine Gemeinde oder Lobpreis wie wir. Hiob hatte kein Internet und keine zig Predigten. Hiob kannte auch in dem Sinn die Fülle des Heiligen Geistes mit seinen Gaben und so weiter nicht. Er lebte einfach mit Gott. Und er lebte untadelig, in Anführungszeichen. Klar hat er auch Fehler gemacht. Hiob war fester Zuversicht. Er glaubte einfach. Und das hatte offensichtlich einen riesigen Einfluss auf ihn in seiner unfassbaren Prüfung. Das hat ihm die Fähigkeit gegeben, standzuhalten in den Stürmen und Erschütterungen seines Lebens. Der zweite war Abraham. Abraham kommt in das verheißene Land, das Gott ihm versprochen hatte. Und interessant, er lebte hier in Zelten. Er baut sich hier keinen Palast aus Marmor und sonstigen Steinen, auch er war ein reicher Mann. Da heißt es von ihm, Hebräer 11, Vers 9 und 10, durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung, im heutigen Land der Juden an, im heutigen Israel, im Land der Verheißung wie in einem Fremden. und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das ist nun die Antwort, was bleibende Stadt ist. Eine Stadt, die tatsächliche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das war Abraham. Dieser Mann, der vor 1000 Jahren gelebt hat, auch in einfachsten Verhältnissen, würden wir sagen, und trotzdem steinreich für die damalige Zeit, er lebte in Zelten wie in einem fremden Land. Lebst du wie in einem fremden Land oder machst du es dir hier gemütlich? Und damit meine ich jetzt nicht ein gemütliches Wohnzimmer, das gönne ich jedem und wir haben es auch und das ist völlig in Ordnung. Aber gemütlich in dem Sinn, dass unser Herz es sich hier gemütlich macht. Er wohnte in Zelten, weil er eine Stadt erwartete, die wirkliche Grundfesten hat, Grundlagen. Und deren Baumeister, sehr interessant, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und da haben wir jetzt, fällt mir jetzt gerade auf, ist mir noch nie aufgefallen, fällt mir jetzt gerade auf. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Habe ich noch nie dran gedacht. Und hier steht, dass auch Gott der Baumeister ist. Also wenn Gott und Jesus uns eine Stadt und eine Wohnung vorbereiten, was können wir Besseres tun, als uns völlig darauf zu fokussieren, aber unseren Auftrag hier zu erfüllen. Darum war mir der Punkt wichtig. Denn er erwartete die Stadt. Abraham erwartete die Stadt. Erwartest du die Stadt? Wenn wir auf jemanden warten, dann richten wir unsere Blicke in die Richtung, von wo der Betreffende kommen muss. Wir sind schon angespannt. Wir rechnen damit, dass er jeden Augenblick erscheint. Und auch Abraham hatte nicht die Annehmlichkeiten, die wir heutzutage haben, was jetzt christlichen Glauben, christliche Gemeinschaft betrifft. Aber er hatte ein klares Verständnis vom Himmel. Er sah im Glauben auf den Horizont, er wartete auf das, was Gott ihm versprochen hat. Und drittens, diese alle. Diesen Begriff habe ich auch aus Hebräer 11. Ein paar Verse später heißt es, Hebräer 11, Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben. Und damit sind diese sogenannten Glaubenshelden gemeint. Diese Menschen, die eigentlich gar keine Glaubenshelden waren, sondern einfach mit Gott gelebt haben, Gott vertraut haben. Einfach kindlich Gott vertraut haben. Diese alle. Und da kommen wir zurück auf unseren Anfangsgedanken. Die Bibel nimmt es als Selbstverständlichkeit, dass wir, die wir zu Gott gehören, uns mit diesen Dingen beschäftigen. Mit den ewigen, bleibenden, standhaften Dingen. Was für einen Abschnitt, auch dies, Hebräer 11, 13 bis 16. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen. Hoppla, sie haben es von Ferne gesehen. Nicht mit ihren leiblichen Augen, sondern mit ihrem geistlichen Blick. Sehr interessanter Ausdruck. Sie haben es von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Fühlst du dich so? Gast und Fremdling, Mensch ohne Bürgerrecht, auch wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft hast, aber Paulus sagt es in Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und auch das ist wiederum ein Hinweis darauf, worauf unser Fokus gerichtet sein sollte. Denn die solches Sagen geben damit zu erkennen, Vers 14, dass sie ein Vaterland suchen. Dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren. eben einem Bleibenden, kommentiere ich, nämlich einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Diese alle, gehörst du dazu? Es sind alle Glaubenden gemeint. Es sind alle gemeint, die mit Gott leben. Diese alle. Und darum die Frage, ob diese Verse auf uns zutreffen. Was für Beispiele. Menschen des Alten Testaments haben so gelebt. Ist das nicht eine Herausforderung für euch? Für mich ja. Und ich schließe mit 2. Petrus 3, die Verse 13 und 14. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Seid eifrig darum bemüht. Ich komme nochmal zurück. Angesichts der Ereignisse dieser Tage und Wochen, sollten wir da nicht eifrig darum bemüht sein? Angesichts der Vorbilder des Alten Testaments, angesichts der Verheißungen Gottes, angesichts der Standhaftigkeit Gottes, angesichts der unerschütterlichen Worte, die Gott uns hinterlassen hat, sein ewiges Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, hat Jesus gesagt. Dies Wort wird sich erfüllen bis zum letzten Buchstaben. Warum sollten wir nicht? Oder wie könnte es anders sein, als dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit mit höchster Intensität, mit höchster Freude, mit höchster Erwartung, mit höchster Sehnsucht, mit der höchsten Bereitschaft, wirklich alles dran zu setzen, mit diesem Suchen, mit diesem Trachten auf dieses Reich, auf diese Zukunft, auf dieses Ziel ausgerichtet zu sein. Ich wünsche uns das von ganzem Herzen. Ich wünsche uns, dass wir da wirklich über diese Dinge nochmal verstärkt nachdenken. Dass wir uns vielleicht ein Heft machen, wo wir alle Verse hineinschreiben, die wir bei unserem Bibellesen finden, im Blick auf dieses Thema, im Blick auf die Zukunft. Und Leute, ich weiß nicht, ob ein Heft reichen wird. Ich denke, das wird dicker und dicker und dicker. Am besten legt euch eine Mappe an oder am besten einen Ordner. Weil es sehr, sehr viele Stellen sind in der Bibel, die uns darauf hinweisen. Vater, und wir danken dir so sehr für dieses Ziel, für diese wunderbare Hoffnung. Wir danken dir ganz besonders, Jesus Christus, unser Herr, dass du uns so geliebt hast, dass du wolltest, dass wir einmal bei dir im Himmel sind. Dass wir einmal dieses Ziel erreichen. Und du hast uns nicht nur nette Worte gesagt, sondern du hast dein Leben für uns gegeben, damit auch tatsächlich unsere Beziehung zu Gott wieder geknüpft wird und diese Trennung von Gott beseitigt wird. Danke, Jesus, dass du gegangen bist, uns eine Stätte zu bereiten. Und ich bete für mich und für uns alle, dass dieses Trachten und Suchen und Sehnen und Erwarten bei uns zunimmt. Und dass wir uns in keiner Weise einschüchtern lassen von dem, was in dieser Welt passiert, sondern vielmehr unsere Häupter erheben, vielmehr dir vertrauen, wie du gesagt hast, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und das möchte ich und das bete ich auch für meine Geschwister hier. Und ich danke dir, dass du durch deinen Geist, dein Wort in uns lebendig machst, es wirksam werden lässt, auch gerade im Alltag, wo wir dann direkt konfrontiert werden mit unterschiedlichen Erschütterungen. Danke, dass wir in dir gegründet, fest und verwurzelt sein dürfen. Weil du ein Gott bist, der sich nicht verändert. Ehre und Dank und Anbetung sei dir. Amen.